ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Philipp Wortmann. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid, wenn wir aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zum Ukraine-Krieg besprechen. Und da geht es dieses Mal um eine wichtige Entscheidung für die Ukraine. Darf Kiews Luftwaffe militärische Ziele in Russland mit weitreichenden Raketen aus dem Westen bekämpfen? Seit Monaten fordert Präsident Selenskyj genau das von den Verbündeten, um gegen die verheerenden Luftangriffe, die Russland aus seinem Hinterland startet, wirklich etwas ausrichten zu können. Bislang gelten Einschränkungen für solche weitreichenden Waffen. Jetzt deutet sich aber nach einem Treffen von Ukraines Präsident Selenskyj mit den Außenministern der USA und Großbritanniens deren Zustimmung an. Was das militärisch bedeuten würde, das bespreche ich in dieser Folge mit Nico Lange, der gerade in der Ukraine ist. Er ist Militäranalyst bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Leiter des Kiew-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung. Übrigens, wenn ihr selbst mal Fragen an unsere Experten habt, dann könnt ihr donnerstags auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Das streamen wir live, genau wie in unserer ZDF-Heute-App. Mit Nico Lange habe ich zuerst über eine russische Gegenoffensive in der Region Kursk und die Lage an der Front gesprochen.
Ja, Russland hat im Donbass in Richtung Pokrovsk ja schon seit einiger Zeit immer wieder Angriffe geführt. Und das Problem ist aus ukrainischer Perspektive, dass Russland diese Angriffe beschleunigen konnte in den letzten Wochen, also schneller vorangekommen ist, sich jetzt in der Nähe der Stadt Pokrovsk befindet und auch in der Nähe der Straße zwischen Pokrovsk und Kostjantinivka, die für die ukrainische Logistik im südlichen Donbass sehr wichtig ist. Und die ukrainischen Einheiten dort im Donbass, die klagen darüber, dass sie unterbesetzt sind und dass sie nicht genügend Leute haben. Und auch die Befestigungen, die die Ukraine da bauen wollte, sind offensichtlich nicht so ausgebaut worden, dass sie die Russen wirklich aufhalten. Also die Lage da ist schwer und das ist auch psychologisch nicht so einfach, weil viele Menschen, auch Menschen mit Familien zum Beispiel in Pokrovsk, sehr lange ausgehalten haben, aber jetzt möglicherweise evakuiert werden müssen, weil die Stadt oder Teile der Stadt zumindest in die Reichweite russischer Artillerie und Raketenartillerie gelangen.
Jetzt gilt die Stadt ja als eine für die Ukraine sehr wichtige oder eine der wichtigsten Verteidigungsstellungen. Eine Frage, die wir dazu schon bei YouTube bekommen haben, lautet: Könnte in Pokrovsk letztendlich der Ausgang des Krieges entschieden werden? Wie schätzen Sie das ein?
Nein. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht den Übertreibungen anheimfällt. Also die Lage bei Pokrovsk ist schwierig. Ich habe das mit der Straße zwischen Pokrovsk und Konstantinivka gesagt. Und wenn Russland da weiter Druck macht, könnte das in den nächsten Monaten dazu führen, dass die Ukraine im südlichen Donbass sehr stark an Position verliert und sich dann im Donbass eigentlich nur noch auf die Verteidigung von Slawiansk und Kramatorsk verlegen kann. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wenn Russland die Stadt Pokrovsk erobern wollen würde, könnte das Monate dauern und sehr verlustreich sein. Und man darf aus solcher schwierigen Situation nicht den Schluss ziehen, jetzt ist irgendwie alles vorbei und Russland setzt sich durch. Also von den Übertreibungen kann ich da nur abraten. Das ist schwierig, aber gleichzeitig ist die Ukraine ja an anderen Frontabschnitten auch in der Initiative. Und es wird Monate dauern, bis die Dinge sich klären und bis man verstehen kann, ob das richtig war, dass die Ukraine zum Beispiel bei Kursk angegriffen hat, während sie bei Pokrovsk Schwierigkeiten hat.
Dann lassen Sie uns gerne einmal über Kursk sprechen. Dorthin waren ukrainische Truppen ja vorgerückt. Die Rede war immer wieder davon, dass das gewissermaßen ein Faustpfand sein könnte für Verhandlungen, für Gespräche mit Moskau. Mittlerweile meldet die russische Armee, dass sie einzelne Dörfer in der Region zurückerobert habe. Welche Informationen haben Sie? Wie ist die Lage dort aktuell?
Ja, die Erfolge in der Region Kursk für die Ukraine sind unbestritten da. Und die Ukraine hat jetzt Optionen, weil sie sich da konsolidiert hat. Dass Russland Gegenangriffe versucht, ist nicht überraschend. Die Streitkräfte der Ukraine wirken auch nicht überrascht auf mich durch diese Gegenangriffe. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ukraine sich für diesen Fall schon etwas überlegt hat im Voraus, dass sie diesen Zug sozusagen vorausgeplant hat. Möglicherweise läuft Russland da gerade in eine Falle.
Ja, gut, dass Sie es ansprechen. Selenskyj sagte nämlich, die russische Gegenoffensive, die da jetzt gerade zu beobachten ist, die gehöre zu einem ukrainischen Plan, so hat er gesagt, hatte aber keine weiteren Details genannt. Können Sie uns sagen, was er damit eventuell meint?
Ja, also ich glaube, das ist nicht sinnvoll, ukrainische Pläne hier zu besprechen. Aber was man sieht, ist, dass die Ukraine darauf vorbereitet ist, dass sie jetzt weiter reagieren wird, möglicherweise an anderen Stellen angreifen wird. Und die ganze Operation bei Kursk deutet doch darauf hin, dass die Ukraine sich jetzt auf ein disruptives Vorgehen verlegt. Also, dass sie nicht nur sagt, wir verteidigen uns gegen diesen russischen Ansturm im Donbass, sondern nonlinear, disruptiv machen wir ganz andere Dinge, mit denen Russland nicht rechnet. Und meine Vermutung ist, dass auch jetzt bei diesen russischen Gegenangriffen die Ukraine Dinge tun wird, die möglicherweise uns und vor allen Dingen die Russen auch überraschen.
Okay, dann fassen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz zusammen. Also die ukrainischen Truppen sind vor allem gerade im Donbass unter Druck und auch in der russischen Region Kursk. Sie haben es gerade gesagt, dass das möglicherweise die dort laufende russische Gegenoffensive Teil eines ukrainischen Plans ist. Gleichzeitig will Kiew den Druck auf Russland aber weiter erhöhen und deswegen eben auch Ziele in Russland angreifen, von denen aus teilweise verheerende Luftangriffe auf die Ukraine gestartet werden. Bis jetzt darf die ukrainische Armee dafür vom Westen gelieferte Waffen eben nur in Grenznähe einsetzen. Jetzt hat sich gestern der ukrainische Präsident Zelensky in Kiew mit US-Außenminister Blinken und dessen britischem Amtskollegen Lammy getroffen und auch über die Frage gesprochen, darf die Ukraine mit weitreichenden westlichen Waffen gegen Russland vorgehen? Die Antwort, so nimmt es zumindest die britische Presse vorweg, lautet wohl ja. Morgen soll diese Frage in Washington erneut beraten und dann wohl auch entschieden werden. Was wir hören, geht es eben dabei vor allem um Attackams-Raketen und Storm Shadow. Herr Lange, was würde das für die Ukraine verändern?
Zunächst mal muss man ganz klar aus militärischer Perspektive festhalten, diese Beschränkungen waren nie sinnvoll. Aus militärischer Sicht ist das Beste, man sagt, das Völkerrecht gilt und die Ukraine greift alle militärischen Ziele in Russland an, die sie für nötig hält, anzugreifen. Das darf sie ja auch. Wir würden das übrigens selbst auch nicht so machen, dass wir uns selbst Beschränkungen auflegen, was man darf und was man nicht darf. Und gerade bei den ballistischen Raketen leuchtet das ja ein, sich da beschießen zu lassen und zu hoffen, dass man die Raketen irgendwie abwehren kann oder eben gegen diese Abschussrampen vorzugehen. Und diese Wirkung könnte man erzielen, wenn jetzt diese Freigabe kommt. Oder man könnte dafür sorgen, dass die Abschussrampen viel tiefer ins russische Gebiet zurück müssen. Aber dann wären ja weniger Gebiete in der Ukraine von diesen Angriffen mit diesen Raketen bedroht. Das wäre ja auch ein wichtiges Ergebnis.
Uns fragt dazu schon jemand bei YouTube, könnten diese westlichen Raketen denn die Offensive Putins oder Putins Offensiven entscheidend stoppen?
Die Frage nach entscheidend oder nach Gamechanger, die ist immer etwas schwierig. Aber klar ist doch, wenn Russland jetzt Truppen in das Gebiet Kursk verlegt und die gehen dort in Bereitstellungsräume, dann ist es doch sinnvoll, die dort schon zu bekämpfen mit diesen Präzisionswaffen und nicht zu warten, bis sie dann an der Front da sind und dann erst anzugreifen. Und ich sag's nochmal, wir würden das doch auch so machen, wenn wir die Bedrohten wären. Wir müssen der Ukraine einfach nur das gestatten, was wir selbst in unserer eigenen Verteidigung auch machen würden. Das würde der Ukraine sehr helfen. Die Präzisionswaffen müssen natürlich auch Nachschub bekommen. Da ist von Attackers und Storm Shadow die Rede. Wir müssen da, glaube ich, aber ehrlich zu uns selbst sein, auch wenn das einige in Deutschland nicht mehr hören wollen. Gemeint ist damit natürlich auch so eine Fähigkeit wie Taurus.
Ja, das war also die militärische Dimension dieser möglichen Freigabe für weitreichende Raketen. Der Kreml hat darauf schon reagiert, aber nicht wie so oft mit der Drohung, Atomwaffen einzusetzen. Und das ordnet unser Russland-Korrespondent Armin Körper aus Moskau ein.
Präsident Putin hat sich vor etwa einer halben Stunde in einem Interview im russischen Staatsfernsehen zu dieser Frage geäußert. Er hat gesagt, die Ukrainer würden bereits russisches Territorium angreifen, selbstverständlich in Kursk, das wissen wir, aber auch andere Bereiche Russlands. Wenn jetzt westliche Präzisionswaffen genutzt würden, um russisches Territorium auch im Hinterland anzugreifen, dann sei das eine neue Qualität dieses Konfliktes, dann sei eine völlig neue Lage entstanden. Dann seien die westlichen Staaten, die dazu die Freigabe erteilt haben, definitiv Kriegsparteien. Interessant ist, dass Putin das jetzt heute sagt. Er verzichtet aber diesmal, du hast es schon gesagt, auf die Nukleardrohung, die sonst in solchen Situationen eigentlich immer ausgesprochen wurde.
Armin, jetzt wurde in dieser Woche auch viel über Friedensgespräche diskutiert. Auslöser war eine Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz hier bei uns im ZDF. Hören wir da vielleicht einmal gemeinsam rein.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht.
Das heißt, es gibt Friedensgespräche?
Es ist wichtig,
dass wir da vorankommen. Nochmal eine Friedenskonferenz?
Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.
Ja, soweit der Bundeskanzler. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, unter anderem Anfang der Woche an dieser Stelle von einer Friedensforscherin, mit der ich gesprochen habe, dass auch Putin seine Position inzwischen verändert habe. Wie steht es nach allem, was du hörst, um seine Bereitschaft für entsprechende Gespräche?
Der Kreml spielt damit ein Verwirrspiel. Das tut er schon seit einigen Wochen und Monaten. Aber das zeigt mir auch, dass dieses Thema Gespräche, Friedensverhandlungen im Raum steht. Der Kreml sagt einmal, es kann nur gesprochen werden, wenn die eigenen Forderungen von vornherein klar sein. Das heißt, die Ukraine räumt alle von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiete und gesteht zu, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten. Das hat er jetzt zuletzt als Reaktion auf die Aussagen von Bundeskanzler Scholz eigentlich nicht mehr wiederholt. Da war eher die Rede davon, dass die Ukraine erstmal Kursk zurückgeben müsse oder die besetzten Gebiete in der Oblast Kursk. Das heißt natürlich auch, wenn Sie das als Voraussetzung sagen, dass im Umkehrschluss, wenn Kursk wieder russisch wäre komplett, dass es dann eben auch eine Bereitschaft zu Gesprächen gäbe. Man sieht ja zwei Dinge. Einmal steht die US-Wahl vor der Tür. Ich glaube, dass aller Koketterie zum Trotz der Kreml kein großes Interesse an einer Präsidentschaft von Donald Trump hat, weil der ist unkalkulierbar, auch für Russland. Das ist etwas, was Präsident Putin überhaupt nicht mag. Ich glaube, dass man sehr genau darauf schaut, was in Amerika passiert und ein großes Interesse daran hat, durchaus irgendwelche Weichen im Vorfeld dieser US-Wahl zu stellen. Ob das gelingt, ist eine ganz andere Frage. Zum anderen sehen wir, dass auch Russland offensichtlich Personalprobleme für den Krieg hat. Wir sehen in der Region Kursk, dass da offensichtlich Wehrdienstleistende eingesetzt werden. Das ist eigentlich zugesagt worden, dass das nicht passiert. Und es sind ja erheblich die finanziellen Prämien für Freiwillige, die sich für diesen Krieg melden, erhöht worden. Also das zeigt mir, dass es da auch durchaus ein Personalproblem gibt. Und das alles spricht dafür, dass der Kreml durchaus bereit ist, auszuloten, ob es Möglichkeiten für Gespräche gibt.
Wie steht denn, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Prämien wurden da offenbar erhöht. Wie steht denn die russische Bevölkerung noch zu diesem Krieg und entsprechend auch zu Friedensgesprächen oder möglichen Verhandlungen?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil die russische Bevölkerung ja kaum offen darüber sprechen kann. Und Meinungsumfragen und sowas sind dann natürlich mit Vorsicht zu genießen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, auch die russische Bevölkerung ist durchaus kriegsmüde. Die russische Bevölkerung oder die Mehrheit der Menschen, mit denen ich spreche und das, was ich hier mitkriege, ist, dass die Mehrheit der Menschen eigentlich will, dass das aufhört. Die knüpfen das jetzt nicht, die Menschen auf der Straße oder im Bekanntenkreis, die knüpfen das ja nicht an Bedingungen, dass sie sagen, unter den oder den Bedingungen muss das passieren. Und gleichzeitig sind ja auch die Regionen, um die es da geht, im Donbass und so weiter, für die Menschen in Moskau oder St. Petersburg sehr weit weg. Also ob die das jetzt wirklich so wahnsinnig umtreibt, was da jetzt die Kriegsergebnisse, sag ich mal, wären, das kann man dahingestellt. Also ich denke, die Bevölkerung hat ein großes Interesse daran, dass dieser Krieg endet, wie auch immer.
Mögliche Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew, natürlich unter Einbeziehung anderer Akteure. Darüber wollen wir jetzt noch einmal sprechen mit dem Militärexperten Nico Lange. Herr Lange, wir haben den O-Ton von Herrn Scholz gehört. Er sagt da, dass er jetzt einen Moment sieht, um schneller zu einem Frieden zu kommen. Sehen Sie diesen Moment auch?
Ich muss gestehen, ich verstehe die Aufregung um diese Aussage nicht, auch um einen italienischen Artikel. Ich halte das ein bisschen für Hokuspokus, weil der Bundeskanzler im Grunde nur den Stand der Dinge wiedergegeben hat, wie er war nach der Friedenskonferenz auf dem Birkenstock. Und dass er gesagt hat, und da ist er auch glaubwürdig, weil er das die ganze Zeit gemacht hat, dass er den Friedensprozess, den der ukrainische Präsident angestoßen hat, dass er den weiter unterstützt. Mehr ist eigentlich überhaupt gar nicht zu dieser Sache zu sagen. Ich erkenne auch keinen neuen Sachstand und ich erkenne weder bei der russischen Seite eine Bereitschaft, da jetzt irgendwie sich auf Gespräche einzulassen, noch erkenne ich in den nächsten Tagen die Wahrscheinlichkeit für einen solchen neuen großen Friedensgipfel, weil natürlich alle erstmal darauf warten, wer wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, weil das ein ganz beeinflussendes Ereignis für alle weiteren Diskussionen sein wird.
Jetzt hat ein, Sie sagen, Sie verstehen an dieser Stelle die Aufregung nicht, jetzt hat ein anderes Staatsoberhaupt gestern für Aufsehen gesorgt, und zwar der türkische Präsident Erdogan. Und der betonte die nationale Souveränität der Ukraine und sagte, die Rückgabe der Krim an die Ukraine sei eine Forderung des Völkerrechts. Das ist ja vielleicht im ersten Moment eine Forderung des türkischen Präsidenten, die an dieser Stelle erstmal aufhorchen lässt. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Die Aussage ist korrekt. Das ist ein Erfordernis des Völkerrechts, dass die Krim wieder zur Ukraine gehört. Erdogan ist da konsistent. Er hat das nicht zum ersten Mal gesagt. Ich glaube, dass der schon seit 2014 immer wieder diese Aussage trifft. Das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass Erdogan sich im Prä sieht, wenn es darum geht, wer bestimmt im Schwarzen Meer, was da passiert. Aber die Aussage ist korrekt, dass er sie zu diesem Zeitpunkt macht, gestern bei einem Gipfel zur Krim, an dem ja viele andere auch teilgenommen haben. Das ist allerdings bemerkenswert. Erdogan ist auf jeden Fall ein Faktor, mit dem alle Beteiligten, glaube ich, sprechen werden müssen, wenn es um eine Regelung geht für die Ukraine. Weil Frieden heißt ja nicht nur irgendeine Art von Waffenstillstand. Frieden heißt auch, wie demilitarisiert man die Krim dauerhaft? Was macht man im Schwarzen Meer? Wie kriegt man die Minen da weg? Wie kriegt man eine Friedensordnung hin, die nicht dafür geeignet ist, dass Russland bei nächster Gelegenheit die Ukraine wieder überfällt? Darum geht es doch im Kern.
Herr Lange, wir haben jetzt schon über die weitreichenderen Waffen, die die Ukraine dann auf Militärbasen in Russland einsetzen könnte, gesprochen. Ich würde da vielleicht gerne nochmal auf diesen Punkt schauen, weil wir dazu auch einige Fragen bei YouTube bekommen. Und zwar fragt uns jemand, wie steht es denn im Moment um die Freigabe von Storm, Shadow, Attackams und Co.? Wir haben jetzt gerade gesagt, die britische Presse berichtet, dass die Entscheidung an dieser Stelle schon gefallen sei, und zwar die Frage mit einem Ja beantwortet. Der User fragt uns aber auch, gibt es da eine Linie oder sind das nur die USA und Großbritannien, die da für die Freigabe sind? Was wissen Sie dazu?
Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die haben ihre Waffensysteme schon lange freigegeben. Also da gibt es einige, die sagen, nutzt die Waffen, wie ihr wollt. Dänemark sagt das den Ukrainern schon immer. Auch die Niederlande haben das gesagt. Aber die Diskussion in den USA und Großbritannien ist doch deswegen so entscheidend, weil die über Waffensysteme verfügen, die bestimmte Fähigkeiten haben. Das haben andere nicht geliefert. Und weil ja auch Staaten wie zum Beispiel Deutschland sich immer sehr eng an das halten, was die USA entscheiden. Deswegen ist diese Entscheidung so wichtig. Ob jetzt die Gespräche in Kiew dazu geführt haben, dass die Entscheidung schon feststeht, oder ob das eine Vorbereitung möglicherweise war für ein Gespräch zwischen Präsident Zelensky und Präsident Biden, das am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in Kürze stattfinden wird, das kann ich im Moment nicht beurteilen. Aber ich halte es für möglich, dass Zelensky nochmal selbst mit Biden sprechen muss.
Jetzt fragt uns jemand, warum wird das Ganze denn öffentlich gemacht, bevor es an dieser Stelle offiziell eine Zusage gibt? Was kann man dazu sagen?
Ja, das ist nicht klug, das öffentlich zu machen. Die meiste Wirkung hat so etwas, wenn es passiert und Russland keine Gelegenheit hat, sich darauf einzustellen. Es ist in jedem Fall sinnvoll, es zu tun. Aber wie bei vielen Fragen der militärischen Unterstützung der Ukraine gibt es leider langwierige, leidige öffentliche Diskussionen, die aus militärischer Perspektive nicht weiterhelfen, die aber offensichtlich politisch notwendig sind, um das Zögern und Zaudern durch öffentlichen Druck auch ein bisschen abzuwenden. Und ich glaube, ohne öffentlichen Druck würden sich einige, und ich zähle da auch Deutschland dazu, nicht so weit bewegt haben, wie sie sich jetzt bewegt haben.
Herr Lange, schauen wir vielleicht noch mal auf die nächsten Monate. Jetzt steht der Herbst vor der Tür und damit auch kalte und vor allem nasse Monate. Was glauben Sie, wie wird sich dieser Krieg in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten entwickeln? Was werden wir da sehen?
Ja, wenn man die beiden Schauplätze anschaut, über die wir vorhin gesprochen haben, Donbass und Kursk, dann glaube ich, dass im Donbass die Situation sich verändern könnte, weil es einen Unterschied macht, ob man in der Stadt überwintern kann oder ob man das auf dem offenen Feld machen muss. Und da sind die russischen Truppen, die auf dem offenen Feld liegen, im Nachteil, wenn das Wetter schlechter wird, regnerischer oder möglicherweise sogar dann richtig kalt. Das haben wir auch in den vergangenen Wintern gesehen. Was das Gebiet Kursk angeht, ist die große Frage, wie weit will Russland Truppen dorthin verlegen, um größere Gegenangriffe durchzuführen und hat die Ukraine möglicherweise noch etwas in petto, noch weitere Angriffsvektoren zu öffnen, die Situation noch einmal zu verschärfen für die russische Seite. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Also das werden die weiteren Entwicklungen sein und gleichzeitig muss man damit rechnen, dass Russland weiter Luftangriffe auf die Ukraine durchführt, dass die Ukraine aber auch nach Russland hinein mit eigenen Drohnen und auch ja mittlerweile mit eigenen Marschflugkörpern und ballistischen Raketen weiter militärische Ziele angreift.
Jetzt haben wir den O-Ton von Bundeskanzler Scholz gehört. Sie sagten, Sie sehen da jetzt erstmal keinen großen Neuigkeitswert. Trotzdem wurde natürlich denn jetzt in dieser Woche verstärkt über Gespräche, vorsichtig formuliert, also oder ein Weg zu möglichen Friedensverhandlungen gesprochen. Sie sagten, man muss da an dieser Stelle oder abzuwarten, ist erstmal die Wahl in Amerika am 5. November in den USA. Trotzdem, unter welchen Voraussetzungen und wann sehen Sie die Chance für solche Gespräche oder Annäherung an der Stelle?
Man darf, glaube ich, nicht diese Fantasie verfolgen, da macht's einmal Bumm und dann gibt es Friedensgespräche, alle sitzen an einem Tisch und das war's. Es gab einen Friedensgipfel auf dem Birkenstock in der Schweiz, da haben 101 Staaten teilgenommen, 94 davon haben eine Erklärung unterschrieben. Es gab Folgetreffen, zuletzt online, aber dann doch unter Teilnahme von 75 Staaten, zum Beispiel zu Ernährungssicherheit und zu Energiesicherheit. Es wird zu weiteren Treffen diese Gespräche geben. Das ist ein mühevoller Prozess der Annäherung und auch dann der Einbeziehung möglicherweise von Russland. Also ich glaube, man muss sich das eher als einen Prozess mit vielen Gesprächen vorstellen, wo dann möglicherweise über kleinere Fragen, zum Beispiel die gemeinsame Kontrolle des Atomkraftwerks bei Saporizhia, vielleicht eine Einigung möglich ist, aber nicht ein einmaliges Gespräch, wo dann plötzlich die große Einigung irgendwie herbeigezaubert wird. Also ich glaube, von dieser Fantasie muss man sich verabschieden und muss dann nüchtern auf diese Prozesse gucken und versuchen, dafür zu werben, aus deutscher Perspektive, dass möglichst viele da mitmachen und dass auch Russland sich in diese Prozesse hineinbegibt.
Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, weil sie jetzt gerade reinkommt. Könnte denn Taurus wieder ein Thema werden? Sie haben den Marschflugkörper vorhin schon kurz genannt.
Also nur weil Entscheidungsträger in Deutschland sagen, sie können das nicht mehr hören, ist die militärische Notwendigkeit für Taurus ja nicht weg. Und wenn jetzt über Freigabe der Restriktionen für Storm Shadow und Scalp EJ aus Großbritannien und Frankreich gesprochen wird, dann ist ja auch klar, dass die Vorräte dieser beiden Marschflugkörper immer weniger werden und dass die Ukraine auch Nachschub braucht, um diese Fähigkeit weiter zu haben, die ja militärisch vielleicht jetzt so wichtig ist, wie sie es noch nie war. Denken Sie an die iranischen ballistischen Raketen. Es gibt auch Berichte über ballistische Raketen aus Nordkorea, die als Nachschub kommen. Also die Diskussion ist militärisch weiterhin berechtigt.
Ja, ihr habt es gehört, trotz der russischen Gegenoffensive hat die Ukraine laut Militärexperte lange gezeigt, dass sie die russischen Truppen nicht nur überraschen, sondern auch schlagen könne. Und mit Blick auf mögliche Friedensverhandlungen sagt unser Korrespondent Armin Körper, dass Russland bereit wäre, diese auszuloten, aber eine Rückgabe besetzter Gebiete in Kursk fordere. So weiche Putin von Maximalforderungen ab. Wo genau was passiert und wie die Lage an der ukrainischen Front ist, das zeigen wir euch jeden Donnerstag mit aktuellen und verifizierten Bildern und Karten auf YouTube und in der ZDF heute App. Immer live um 19.30 Uhr im Podcast Militär und Macht, dann ab Freitag. Die Links zu unseren Kanälen, die findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.